Herzlich willkommen zu Transformation Universe,
der Real Talk Podcast von
Christina Bösenberg und
Daniel Breitwieser. Zwei Innovatoren aus zwei Generationen sprechen mit Vordenkern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über ihre Perspektive auf die gegenwärtige Welt und die Zukunft.
Unsere Gäste erklären uns, wie sie Veränderungen angehen, welche Hacks Innovationen erzeugen und was sie in ihren größten Fuck-ups gelernt haben.
Herzlich willkommen zur letzten Wahlspezialausgabe vom Transformation Universe. Unsere Hörer warten natürlich noch auf einen Kandidaten der CDU. Den haben wir auch heute da. Ganz herzlich willkommen, Thomas Heilmann. Hallo, grüß dich.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Thomas ist schon Mitglied des Bundestages seit 2017, in Berlin, Steglitz. Ist vor allen Dingen aber auch Internetunternehmer, immer noch mit einer großen Historie als Shareholder bei Facebook, Scholz & Friends, Pixelpark, Xing und viele, viele andere Erfahrungen, auf die wir irgendwann gern nochmal im Detail eingehen. Und heute soll es aber um das Wahlprogramm der CDU gehen. Wahlkampf läuft ja schon eine Weile und ich gebe mal rüber an Daniel Breitwieser, der heute auch wieder mit mir dabei ist, und schießen wir los.
Ja, auch willkommen von meiner Seite, Thomas, schön, dass du dabei bist, gerade in den Endspurt. Es ist ja bestimmt einiges an Hektik, du hast da auch gerade schon angesprochen, allein heute schon drei Termine. Deswegen legen wir los und wir sind sehr gespannt auch auf die erste Frage, die wir dir in diesem Sinne stellen, die wir auch schon anderen Politikern gestellt haben. Was hast du denn aus diesem Wahlkampf, ist ja nicht dein erster, denn so mitgenommen, und was sind deine Key Learnings sozusagen?
Die Key Learnings, ich glaube, dass gerade wir in der CDU eigentlich ein viel besseres Wahlprogramm haben, als es jetzt rüberkommt, weil wir die Verdichtung nicht hinbekommen haben. Und die Verdichtung auf wenige Schlagworte ist halt im Wahlkampf notwendig. Darauf haben wir uns nicht geeinigt, wenn man ehrlich ist. Und das wird jetzt uns zum Nachteil. Ich selber habe in meinem lokalen Wahlkampf gesagt, Klimaschutz ohne wirtschaftliche Stärke funktioniert nicht. Sozialer Ausgleich ohne wirtschaftliche Stärke funktioniert nicht. Und deswegen muss man eben alles drei machen. Aber das sagen wir im Bund leider nicht in dieser Klarheit. Und deswegen verwischt so ein bisschen die Frage, warum wollen wir eigentlich gewählt werden? Und darüber haben dann sehr viele Nebenthemen den Wahlkampf regiert. Das ist uns nicht gut bekommen. Es ist ja jetzt unklar, wir können durchaus noch stärkste Partei werden am Sonntag, aber es ist eben unsicher. Und aber unser Wahlkampfziel 30+X, das sieht nicht so aus, als würden wir das noch erreichen.
Welches wären denn für dich die Fokusthemen? Wir haben natürlich welche mitgebracht, die wir ja mit jedem Kandidaten besprochen haben. Entbürokratisierung, Klimakrise, Digitalisierung, Innovation, Wirtschaft. Was würdest du sagen? Was wäre denn jetzt gut gewesen, da als Kernthese, als fokussierte These zu haben?
Also ich habe ja ein Buch geschrieben vor einem Jahr, das heißt Neustart mit Doppel-A. Und ich finde, dieses Wort sagt es eigentlich viel besser. Angela Merkel hat in ihren 16 Jahren unfassbar viel erreicht und geschafft. Ihm ist auch ein kaum jemals zuvor in dieser Stärke und in dieser Länge vorhandenen Aufschwung. Aber wenn man ehrlich ist, hat sie eben auch einiges liegen lassen. Und da brauchen wir jetzt einen Neubeginn. Das betrifft namentlich das Thema Staatsorganisation. Das betrifft natürlich das Thema Klima. Und das sind die beiden entscheidenden Themen. Und wir glauben nicht, dass die soziale Frage in Deutschland die wirklich dominierende sein sollte. Hubertus Heil, unverdächtig CDU-Anwalt zu sein, hat einen Armutsbericht herausgegeben. Und danach ist die Armut in Deutschland abgenommen in der Regierungszeit Merkel und nicht zugenommen. Das gibt immer noch bedauerliche Fälle, wo man sagt, da gibt es Kinderarmut und so, das wollen wir nicht. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber Deutschland hat eine Klimakrise, Deutschland hat eine Staatsorganisationskrise, aber sie hat keine soziale Krise.
Du weißt, ich bin großer Fan von deinem Buch Neustart, Daniel weiß ich auch. Lass uns doch beim Thema Entbürokratisierung nochmal bleiben. Du hast ja wunderbare Sammlungen aufgebaut von direkt angehbaren Möglichkeiten, da jetzt aus diesem Sumpf von viel zu viel Verwaltung und Wasserkopf und 1000 Prozessen und Entscheidungsdimensionen, wie wir da rauskommen. Da waren ja ganz tolle Beispiele dabei. Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt doch eine Chance, in die Regierung zu kommen. Was würdest du denn sofort angehen und deine Partei, die CDU?
Wir müssen in der Staatsorganisation einen vollständigen Neubeginn starten. Und den müsste man natürlich sofort beginnen, denn nur in Koalitionsverhandlungen wird man so weitreichende Prinzipien ändern können, die kann man schwer im Laufe einer Legislaturperiode ändern. Und das Zusammenspiel zwischen Bundesministerien, das Zusammenspiel zwischen Gemeinden, zwischen Ländern, zwischen dem Bund und auch den ganzen anderen Institutionen, die wir haben, das funktioniert einfach nicht mehr gut genug. Und dafür müssen wir auf allen Ebenen das Verwaltungsrecht ändern, die Einstellung zum Personal ändern, unser Projektmanagement ändern, unser Beschaffungswesen ändern, die Zuständigkeiten ändern. Und man sieht schon an der langen Kette, dass das eben ein wirklicher Wollknäuel ist, den man jetzt nicht mit, indem man an zwei Fäden zieht und schon ist alles gut, sondern man muss diesen Wollknäuel wirklich auseinandernehmen.
Und das ist ja super spannend, was du sagst, Verwaltungsrecht, Projektmanagement, Beschaffungsrecht in Behörden und Organisationen, die auf eine bestimmte Art und Weise Jahrzehnte irgendwie gefühlt funktioniert haben, wo sich natürlich sehr große Beharrungskräfte und ja, that's how we do things here, vielleicht auch eingeschlichen haben. Was sind denn da deine konkreten Ansätze, da dann wirklich das aufzubrechen und vor allem, ist das in 4 Jahren überhaupt realistisch?
Wir sagen, man braucht mindestens 10, um das erfolgreich abzuschließen, so eine Transformation. Aber wir haben jetzt eine Gelegenheit, weil man kann diese Veränderung ja immer nur mit den Menschen machen und nicht gegen. Wir haben 4,7 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Und dort ist die Erkenntnis, so können wir nicht weitermachen. Sehr weit gediehen. Und das ist ja der erste Ansatz zur Besserung, dass man sagt, wir können es nicht so lassen. Deswegen ist der Satz, das war schon immer so, das haben wir noch nie anders gemacht, da könnte ja jeder kommen, der ist eigentlich auch in Behörden nicht mehr populär. Und damit diesen Schwung, und das Erste, was man natürlich machen muss, muss man ein Signal an diese Menschen dann sagen, ja, das sehen wir auch so und wir wollen jetzt gemeinsam da raus. Denn das wird ja nur mit denen gehen. Viele Probleme kann man auch nur vor Ort lösen, die kann nicht irgendeine Zentrale lösen, dafür ist der öffentliche Dienst viel zu komplex, viel zu groß. Und dieses Momentum bei den Leuten zu nutzen und jetzt ein Momentum im Bund zu schaffen, zu sagen, das wollen wir wirklich ändern. Deswegen wollen wir ja auch kein Ministerium für Digitalisierung, sondern ein Ministerium für Verwaltungsmodernisierung. Das ist was anderes. Und auf dieser Basis dann eine Digitalisierung als Lösungsinstrument einzusetzen. Digitalisierung wird ja auch nicht alles lösen. Ja, viele Dinge werden von Mensch zu Mensch weiter behandelt werden müssen. Das ist auch richtig so. Aber die Digitalisierung könnte natürlich ein ganz starkes Hilfsinstrument sein. Jetzt ist es ja eher eine Belastung. Jetzt müssen wir das auch noch irgendwie machen, neben unseren sonstigen.
Das ist spannend, ja.
Ja. Bevor wir da zum Thema Digitalisierung kommen, würde ich noch gerne, das fand ich jetzt ganz spannend, dass du gesagt hast, du spürst bei den 4,7 Millionen im öffentlichen Dienst Mitarbeitern, Menschen, diesen neuen Esprit, Momentum, neuen Mindset, die wollen auch, dass sich was verändert. Jetzt gibt es natürlich aus meiner Wahrnehmung aber auch genauso viele Menschen, die da ihre Fründe auch gerne wahren. Ne? So Machtposition und irgendwo Verwaltungsrolle ist ja auch sehr schön. Da hat man ja sich auch in der Komfortzone gut eingerichtet. Du kommst aus der Digitalwirtschaft, du bist Internetunternehmer. Welche Kompetenzen kannst du denn da mitbringen oder eure Partei dann auch? Ihr habt ja ein paar mehr von deiner Sorte, die da wirklich moderner denken. Wie würdet ihr das machen? Denn ich glaube, diese Beharren- und erhalten Strukturen sind ja schon auch stark, ne?
Aber die sind überall stark. Also wenn jetzt Herr Dies bei Volkswagen aus einem Dieselunternehmen ein Elektrounternehmen macht, dann hat es natürlich auch viele Leute gegeben, die haben sich mit dem Diesel identifiziert. Aber mit einer klaren Ansage, einer klaren Strategie richten sich dann doch genug Menschen aus. Es gibt immer Bremser. Und denen muss man auch zuhören, weil sie ja meistens irgendwelche Argumente haben, die auch nicht ganz verkehrt sind. Und da muss man Einwandbehandlung nehmen, mit den Einwänden sich auseinandersetzen und vielleicht die Lösung auch modifizieren. Aber man kann nie 100% auf seiner Seite haben. Das ist in einer pluralistischen Gesellschaft, wollen wir das auch nicht. Wir wollen ja den Diskurs. Aber ich glaube, dass diese Ansage erfreulich ist. Ich habe jetzt das Buch Neustart, ich glaube, 150 Mal vorgestellt. Ganz oft im Rahmen von Veranstaltungen mit Leuten aus dem öffentlichen Dienst. Und ich habe eigentlich nur begeisterte Zustimmung gesehen. Das geht von Verdi, jetzt auch nicht irgendwie verdächtig sind, eine Vorfeldorganisation der CDU zu sein, bis zum Beamtenbund. Es geht von Bund, Land, Kommune. Ich habe auch ganz viele Zuschriften bekommen. Und die Tatsache, dass dieses Buch ein Bestseller geworden ist, also uns ging es ja überhaupt nicht um den wirtschaftlichen Erfolg, wir kriegen als Autoren keinen Cent, zeigt ja, dass es da offensichtlich ein Bedürfnis gibt. Es gab gerade in Berlin das Creative Bureaucracy Festival. Und da haben Vertreter sowohl der Grünen wie der SPD wie der FDP gesagt, dass Neustart schon so ein bisschen der Goldstandard der Überlegungen sei. Das heißt, es hat auch über Annalena Baerbock hat in ihrem Buch mehrere Dinge aufgegriffen und nacherzählt, die wir gesagt haben. Und ich
hoffentlich hat sie auf euch verwiesen.
Ich wollte gerade sagen, hat sie das referenziert?
Hat sie nicht, aber ehrlich gesagt, mir ist lieber, sie übernimmt da Thesen und sagt nicht, dass sie ursprünglich von uns sind, als dass sie sie nicht übernimmt. Weil
richtig. Geht
die Sache und Zustimmung ist wichtiger als jetzt ihr Quellenverzeichnis.
Und vor allem, was zu verstehen und was umzusetzen, sind ja immer noch zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Ja, aber wir brauchen in der Politik braucht Mehrheiten. Also das ist nicht so unwichtig. Und die CDU ist leider nicht kurz davor, die absolute Mehrheit in allen Parlamenten zu bekommen. Es scheint mir noch ein Stück weg zu sein. Deswegen brauchen wir die Zustimmung der anderen Parteien. Und deswegen habe ich das mit Freude zur Kenntnis genommen und nicht mit Kritik.
Und das ist ein Problem, das sollte ja parteiübergreifend angegangen werden. Ja, sollte. Und dementsprechend
muss. Wenn wir das nicht parteiübergreifend machen, ist das gleich zum Scheitern verurteilt.
Absolut, ja. Und vielleicht aber, du hast eine Sache gesagt, die möchte ich doch noch, weil ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der auch viele Digitalisierungsprojekte in den Behörden und staatlichen Institutionen macht und begleitet. Ich glaube, ein differenzierteres Bild, ich finde es ja klasse, wenn du sagst, dass viele mitziehen wollen und das ist toll, dass es aber immer noch sehr viel auch vielleicht Gegensätzliches gibt, ist, glaube ich, auch eine Realität. Aber du hast schön gesagt, das mit Herbert Diess und Volkswagen, weil ich kenne auch Leute, die da arbeiten und die sagen, das ist auch fast wie eine Behörde, teilweise da zu arbeiten. Aber ein großer Unterschied, wenn sich aus der Wirtschaft Unternehmen nicht transformieren, dann haben sie quasi einen riesen Competitive Pressure, ja, und sie haben sozusagen auch Existenzängste. Diese Existenzängste gibt es ja jetzt nicht unbedingt bei uns in den Behörden, weil es wird ja immer staatliche Institutionen gehen müssen. Denkst du, dass, also trifft das zu und kann das Ganze nochmal vielleicht statt 10, 20 Jahre werden lassen?
Natürlich kann das gut passieren, weil es ja nicht nur darum geht, dass man es macht, sondern wie man es macht. Und wir sind ja noch nicht mal sicher, dass es passieren wird. Und der Staat kann nicht aus dem Markt ausscheiden. Aber der Staat hat ja schon eine Legitimationskrise. Und das spüren natürlich die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst auch. Und die Tatsache, dass sie nicht abschaffbar sind, hat auch was Gutes, weil sie dann weniger Angst haben müssen. Ja, also die Rationalität, also wenn ich jetzt ein Dieselmensch bin und Dieselingenieur, dann schaffe ich mich auch irgendwie selber ab, wenn ich jetzt Elektro nach vorne bringe. Das Problem haben wir in den Behörden nicht. Und das macht Menschen dann natürlich auch ein Stück freier, zu sagen, ich rede nicht über mich selber, ich kann mich da neu orientieren. Darin steht auch eine Chance. Aber wie immer gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Natürlich gibt es da auch Blockaden und die schlechten Erfahrungen mit IT-Systemen, die in Behörden gemacht werden, hat die Personalräte natürlich auch wahnsinnig skeptisch werden lassen, weil wir natürlich auch, wir haben dann Großsysteme eingeführt, die dann 20 Jahre gehalten haben oder 20 Jahre halten mussten und dass man 20 Jahre mit den Nachteilen lebt. Und eigentlich wollen wir ja agil, dass wir alle 14 Tage ein Update kriegen. Dann kann man natürlich auch mit einem Nachteil und mit einem Bug ganz anders umgehen, wenn man sagt, naja, in einer der nächsten Releases werden wir das Thema mal angehen. Aber davon sind wir ja lichtweise, von einem solchen Vorgehen sind wir ja lichtweise, Lichtjahre entfernt.
Dann würde ich da direkt mal zum Thema Digitalisierung gehen mit unserem Gesprächsfaden. Die Digitalwirtschaft ist ja deine Homebase, da kommst du her, da kennst du dich brillant aus. Uns beschäftige an dem Podcast auch immer die Schnittstelle zwischen den Silos. Jetzt reden wir gerade von Bürokratie, Verwaltung, Politik, dann Wirtschaft, Startup-Sektor, Modernisierung. Wir haben das Gefühl und kommt auch in vielen, vielen Podcasts immer wieder durch, dass diese Silos immer noch nicht aneinander gerückt genug sind, um wirklich zu Innovation und zu Innovation in Staat und Wirtschaft zu führen, ne? Dass man sich gegenseitig eher behindert. Wie siehst du das und wie würde die CDU da vorgehen?
Also das ist leider so und das kriegt man nur mit diversen Teams aufgehoben, mit Perspektivwechsel. Und der Perspektivwechsel ist in Deutschland eher verpönt. Also ich selber bin dafür ein Beispiel, ich bin ja nun der Einzige von 709 Bundestagsabgeordneten, der mit so einer Vergangenheit im Bundestag sitzt. Und man wird dafür ja eher angegriffen und nicht gelobt. Das betrifft euch beide natürlich jetzt nicht, aber die Frage, kann man eigentlich Unternehmer in weitem Umfeld sein, ohne Interessenskonflikte zu haben? Und also alles das wird thematisiert. Es wäre schlimm, wenn alle 709 Bundestagsabgeordnete Digitalunternehmer wären. Das wäre sehr einseitig und wäre sehr klar Interessenskonflikte. Aber davon sind wir ja Lichtjahre entfernt. Und ist auch umgekehrt, der Weg aus der Politik in die Digitalwirtschaft ist ja auch versperrt. Kommt man ja de facto auch nicht hin. Und wenn wir sozusagen die Menschen so separieren, die Sektoren so separieren, dann wird es wenig Gemeinsamkeit geben. Deswegen bin ich genau der anderen Meinung. Wir müssen diesen Wechsel machen. Und es geht ja auch aus der Digitalwirtschaft oder aus der allgemeinen Wirtschaft, werde ich ja oft gefragt, Thomas, warum tust du dir diesen Quatsch an? Du bist doch nicht darauf angewiesen, Diäten monatlich zu kriegen. Nein, bin ich nicht. Und aber ich finde es wichtig, dass die Perspektive, die ich verkörper, und das ist ja nicht meine alleinige Perspektive, sondern da gibt es ja ganz viele Menschen und viele wichtige Bereiche, dass die in der Politik eine Stimme haben und ja, dass diese Sichtweise gesehen wird. Davon sind wir aber noch ein Lichtjahre entfernt. Die ganzen neuen Transparenzgesetze, die sind natürlich einerseits verständlich, weil es eben auch Missbrauch gegeben hat. Aber auf der anderen Seite sind sie natürlich auch eine grundsätzliche Misstrauenserklärung an alle, die wirtschaftlich tätig sind. Was ja besonders absurd ist, weil in meinem Fall, ich habe ja mein Vermögen erkennbar vorher verdient. Ich habe es ja nicht verdient, weil ich Politiker bin, sondern bevor ich Politiker geworden bin. Und insofern man mir wirklich nicht nachsagen kann, ich würde dieses Amt irgendwie ausnutzen. Das ist einfach Unsinn, ne?
Das ist sehr, sehr spannender Punkt, wie du da ansprichst und Wahnsinn, ne? Wie du sagst, Diversität in allen Ecken und Enden und wie du sagst, mit deinem Hintergrund einer der wenigen von den 709, die da so einen Hintergrund haben und gleichzeitig genau diese Kompetenzen und dieser Mindset und diese Erfahrung ja jetzt wichtig ist, um diese Probleme ja anzugehen, ne? Wie kriegen wir diese Politik durchlässiger? Wie kann Politik attraktiver werden und wie kann sie sich auch mehr öffnen für Diversität? Also was muss da auch systemisch passieren?
Ich glaube, wir brauchen darüber eine breite gesellschaftliche Debatte. Also es ist ja möglich, wie man an mir sieht, Bundestagsabgeordneter, wenn wir zum Hintergrund zu werden. Es gibt ja keine rechtlichen Hürden im eigentlichen Sinne, aber es gibt kulturelle Hürden. Und die kulturellen Hürden, das kann man jetzt nicht der Politik auftragen, das zu lösen, das ist eine gesellschaftliche Frage. Und das ist, also vieles am amerikanischen Politiksystem finde ich schlechter als in Deutschland. Aber die Durchlässigkeit ist sehr viel höher. Und ich hatte natürlich vor meiner Politikkarriere, also bevor ich Justizsenator geworden bin, ich habe zwei Jobs bisher gehabt, Justizsenator und Bundestagsabgeordneter, war ich mehr oder minder zufällig Abendessen mit dem Weltweitchef von Morgan Stanley. Der ist ein Australier, der in New York lebt und ein großer Fan von Angela Merkel ist. Und der sagte, das ist ja genial. Und also wenn du das jetzt hingekriegt hast und so weiter und wenn du da rausgehst, dann kommst du sofort zu uns. Darauf habe ich gesagt, ihr sollt das bitte sofort zurücknehmen, weil es ganz schlimm ist, wenn ich jetzt irgendwie ein Jobangebot habe. Ich habe auch gar nicht vor, dahin zu gehen, aber ich glaube, als Unternehmer bin ich sowieso nicht dafür geeignet, mich noch irgendwo mal anstellen zu lassen. Aber das ist ja meine individuelle Sicht. Aber da wird das kulturell ganz anders gesehen. Nicht? Da,
klar.
Wird das gesehen als Auszeichnung, jetzt auch in der Wirtschaft und nicht als, wieso macht er denn das eigentlich?
Absolut.
Und das ist eine kulturelle Frage und daran können wir alle mitwirken, wenn wir denn das wollen.
Das ist der Punkt, Thomas. Wir hatten es ja auch schon mal an anderer Stelle diskutiert, ne? So durchlässig ist es ja nicht. Kulturelle Themen, klar. Aber auch die Möglichkeit, wenn man jetzt einen Fulltime-Job hat, nicht finanziell frei ist und Kinder, sich da in dieses System reinzudrehen und aus der Wirtschaft kommen, die Politik mitzugestalten. Das ist ja doch immer noch ein Gang durch die Instanzen und viele Jahre sich da in parteipolitischen Gremien hocharbeiten, ne? Das ist ja, glaube ich.
Die Parteien, das muss man wissen. Das ist auch in anderen Demokratien so. Die Wettbewerbsintensität in der Politik ist höher als in der Wirtschaft. Das kann ich beurteilen, weil ich nur in beiden an herausgehobener Position tätig war. Es ist viel wettbewerbsintensiver, ist viel schneller in der Politik, ist auch viel aggressiver. Und das bedauere ich. Ich kann das persönlich nur aushalten, indem ich das wie Sport betreibe und sage, okay, jetzt ist Champions League und da wird halt ein bisschen härter gespielt, da muss ich jetzt irgendwie mit umgehen und wenn ich nicht mehr will, dann muss ich halt aufhören, aber ich kann die Spielregeln nicht so einfach verändern. Ne? Also So ein ganz simples Beispiel. Nicht, man kriegt morgens um 9 völlig unerwartet eine E-Mail, dass man bitte bis 15 Uhr Journalisten 25 Fragen beantworten soll. Man hat aber nicht in diesen 6 Stunden nicht nichts vor, ja, sondern hat eigentlich einen vollen Tag. Und also diese Form von Tempo, von Gegeneinander, das ist schon enorm. Also wenn ich mir jetzt mal diesen Fehler von Armin Laschet angucke, dass er da bei der Rede von Steinmeier gelacht hat, das ist ja ohne Wenn und Aber natürlich ein Fehler. Aber das ist ja irgendwie auch eine Minute gewesen in seinem Leben. Welche Bedeutung das hat, ja, bekommen hat, das ist schon unfassbar. Und die Leute schließen jetzt daraus, er kann auch nicht lesen und schreiben und er führt die 14. größte Volkswirtschaft der Welt. Aber das ist alles egal, weil alles auf diese Minute reduziert wird. Und das ist natürlich etwas, was es so in der Wirtschaft nicht gibt.
Das ist schon Wahnsinn. Auch dieses, wie du sagst, okay, 25 Fragen beantworten, aber wenn du ein falsches Wort in diesen 25 Fragen sagst, ja, wo du dir zwischendurch nochmal irgendwie Zeit nimmst, dann, ja, also es ist schon ein immenser Druck. Das können wir auf jeden Fall nachvollziehen. Und auch danke für die Parallelen zu ziehen aus der Wirtschaft, ne? Weil ich glaube, wir glauben ja immer, dass es da viel stärker und aggressiver zugeht.
Spannend, ja, habe ich zum ersten Mal gehört.
Absolut spannend. Vielleicht, ich meine, im Anbetracht der Zeit, ich glaube, in dieses Thema, und wir sind völlig bei dir, ich habe mir das auch mal aufgeschrieben, wir brauchen eine breite politische Debatte für mehr Durchlässigkeit und Diversität, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir beteiligen uns auch da gerne, deswegen auch ja dieser Podcast. Aber ein wichtiges Thema, das du am Anfang angesprochen hast, und da bist du vielleicht den abrupten Wechsel zu machen, ist natürlich das Thema Klima. Ja, und auch da spielt, wie ihr ja auch sagt, Wirtschaftspower und Digitalisierung eine Rolle. Was sind da genau konkret deine Ansichten? Und vor allem auch, muss man sagen, du hast am Anfang gesagt, die CDU hat es nicht geschafft, ihr Wahlprogramm verständlich mit den richtigen Key Message rüberzubringen. Jetzt hast du vielleicht noch hier kurz die Möglichkeit dazu. Was ist denn da so die Richtung?
Ich glaube, das kann man historisch am besten erklären. Die Regierung vor Angela Merkel wurde bekanntlich von Rot-Grün und Gerhard Schröder geführt. Und die haben gesagt, 2020 wollen wir 40% CO2 reduzieren. Das ist ja von denen ausgerufenes Ziel. Dieses Ziel ist ja auch erfüllt worden. Und dann war der nächste Schwerpunkt der rot-grünen Vorgängerregierung von Angela Merkel der Atomausstieg. Das waren die Prioritätensetzungen, die damals in der Gesellschaft allgemein waren. Und die CDU ist überhaupt eine Partei, die gesellschaftliche Notwendigkeiten widerspiegelt und nicht ideologisch sagt, wir haben schon immer gesagt, das ist richtig und deswegen ändern wir unsere Meinung nicht. Und dann ist etwas Zweites passiert, dann sind die erneuerbaren Energien ja stark gestiegen, stärker als es für das 2020-Ziel notwendig gewesen wäre. Das 2020-Ziel ist zu niedrig im Rückblick, das ist klar. Und dann sind die erneuerbaren Energien extrem teuer geworden, auch weil wir sie nicht marktwirtschaftlich organisiert haben. Es gab keine Preissenkungen bei Wind und Sonne, weil wir ein staatlich garantiertes System haben. Es gibt so viel Geld, dann gab es auch gar keinen Anreiz für die Firmen, günstiger zu werden. Und deswegen sind wir vor gut 10 Jahren sehr stark von dem damaligen Energieminister Gabriel umgesetzt, das ist auch Teil der Wahrheit, massiv auf die Bremse getreten bei erneuerbaren Energien. Was aus ökologischer Sicht falsch war, aus ökonomischer Sicht war das gar nicht so verkehrt, denn es hat dazu geführt, dass plötzlich erneuerbare Energien ja viel billiger geworden sind. Heute sind die ja alle konkurrenzfähig. Im Gegenteil, erneuerbare Energien sind günstiger als Kohle, günstiger als Atomstrom und so. Das ist so die Historie. Und da muss man auch fairerweise sagen, die CDU hat sich dann in einen Schützengraben vor 10 Jahren begeben und sagen, die sind zu teuer. Und eine Organisation wie die CDU, die immerhin 400.000 Mitglieder hat, auch die braucht Zeit für eine Transformation. Aber wir haben diese Transformation abgeschlossen. Wir waren erst gegen eine CO2-Bepreisung. Jetzt sind wir seit mehreren Jahren für eine CO2-Bepreisung. Die CO2-Bepreisung ist das beste Mittel, um aus fossiler Energie auszusteigen. Aber wer aussteigt, muss auch einsteigen. Sonst deindustrialisieren wir das Land. Und wie das Einsteigen geht, das ist die kriegsentscheidende Frage für die Erreichung der Klimaziele. Nur wenn wir genug grünen Strom haben, also fossilfreien Strom, wird die Energiewende gelingen. Und das würden wir eben mit einer starken Wirtschaft und mit der Power der Wirtschaft machen und nicht mit der Power oder weniger Power der Planwirtschaft. Und das geht, wenn alle mitverdienen können. Und das ist sozusagen unser neues Konzept. Und dann kann man, so wie wir nach dem Krieg aus dem Wohnungsmangel ein Wirtschaftswunder gemacht haben, so können wir jetzt aus dem Mangel an erneuerbaren Energien auch ein Wirtschaftswunder machen. Das müssen wir organisieren.
Ich bin ja jetzt keine ganz uninformierte. Starke Wirtschaft, Power in der Wirtschaft verstehe ich, aber was heißt das konkret und was hat das mit Klimawandel und eurer CDU-Politik zu tun? Den Transfer kriege ich auch immer nicht richtig. Ne? Vielleicht kannst du da noch mal drei Sätze teilen.
Gut, dann kann ich da versuchen, darauf zu antworten. Also, das Erste, was man verstehen muss, die Herstellung von erneuerbarer Energie kostet zwischen 3 und 9 Cent. Also wenn ich jetzt eine Nordlage auf dem Dach habe, habe ich natürlich weniger Strom und deswegen höhere Kosten, als wenn ich jetzt ein ideal geneigtes Dach zur Sonne hin habe. Der Strompreis liegt momentan bei 30 Cent ungefähr für den Endverbraucher. Das heißt, wir haben zwischen 21 und 27 Cent Lücke. Da ist ganz viel Platz, um auch die Netze und Speicher zu organisieren. Da gibt es noch ein paar Randdinge zu organisieren, dass da alle Geld verdienen können. Und das müssen wir organisieren, nennt man im Fachchinesisch Marktdesign. Es muss sich für jeden Eigentümer lohnen, in erneuerbare Energien zu investieren. Wir immer sagen technologieoffen, das kann auch mal die Wärmepumpe sein, das kann mal die Geothermie sein, das kann das Solardach sein, das soll doch jeder Eigentümer am besten selber verstehen und wir das im Wettbewerb austragen. Und man sieht an der Frage der, so erkläre ich das immer im Wahlkreis, der Corona-Testcenter, dass wir allein in Berlin innerhalb von 4 Wochen 1.800 haben aufmachen können. Wenn das der Staat gemacht hätte, wären es 18 gewesen. Und das ist der Unterschied. Wenn die Wirtschaft da eine Chance sieht, dann tut sie auch was. Aber sie muss diese Chance auch sehen. Da gibt es zwei wesentliche zusätzliche Randbedingungen neben dem Marktdesign, das wir komplett ändern müssen. Ist erstens, wir müssen natürlich das Genehmigungssystem ändern. Mhm. Müssen wir auch uns trauen, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Ich persönlich bin dafür, dass Solarfabriken neben Autobahnen, außerhalb von geschlossenen Ortschaften versteht sich, genehmigungsfrei sind. Sprich, 100 Meter rechts und links von der Autobahn darf ich genehmigungsfrei das hinsetzen.
Cool.
Allein das würde, diese eine Maßnahme würde sozusagen zu explosionsartiger führen. Dann würde ich die Bahn und die Bundesautobahngesellschaften der Staatsorganisationen zwingen, kostenlos die Trassen auf ihren Grundstücken zuzulassen. Warum soll nicht neben der Autobahn da sozusagen in Anführungsstrichen im Abwasserkanal, der da sowieso ist, nicht noch eine Stromleitung fahren, daneben gesetzt werden. Also wir müssen ja auch ein bisschen kreativ damit umgehen. Und ja, alle finden Wohnungsbau gut, alle finden erneuerbare Energie gut, solange es nicht vor meiner Haustür ist, weil die Solaranlage gegenüber könnte mich ja blenden. Ja, das ist so, aber wir haben jetzt mal einen Klimawandel zu beseitigen. Jetzt können wir irgendwie, da muss man auch mal sich trauen, grob zu sein. Das ist der zweite Randbedingung, Genehmigung ist ganz wichtig und extrem schwierig. Und das dritte ist, darüber redet über, also Genehmigung wird ja noch hier und da erwähnt, aber das dritte Thema ist aus meiner Sicht der gefährlichste Showstopper, nämlich das Thema Bauwirtschaft. Es gibt ja schon heute einen Mangel an Elektrikern, Klempnern und so weiter. Jetzt müssen wir de facto jedes Haus anfassen. Wir wollen den Schienenverkehr ausbauen, wir wollen erneuerbare Energien ausbauen. Eigentlich muss die Bauwirtschaft sich mindestens verdoppeln. Und das wird nicht von alleine passieren.
Und das Gegenteil ist der Fall, ne? Höre ich heute.
Ja, ja, die Leute gehen nicht in die Ausbildungsberufe. Wir haben den Meisterzwang, der ja seinen Sinn hat, aber das führt natürlich dazu, dass Elektrobetriebe sich nicht ganz schnell multiplizieren können, weil man ja jeweils einen Meister braucht und so weiter. Also wir haben keine Zeitarbeit in der Bauwirtschaft, ein enormes Problem, also ein gutes Hilfsmittel, um schnell Kapazität zu schaffen. Und all das würde ich dringend schaffen. Also ich würde halt einen Pakt mit der Bauwirtschaft schließen, der das ermöglicht. Weil wenn wir das nicht ermöglichen, dann werden wir an diesem simplen Thema scheitern. Weil wenn es keine Bauleute gibt, dann wird auch nicht genug gebaut dafür. Und wir werden unsere Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes umbauen müssen.
Zeitgleich blocken wir Immigration, ne? Zu anderen Ecken und Enden, die vielleicht
ja, auch helfen könnten. Ja, wobei, also da werden Dinge so leicht vermischt. Ja? Mhm. Also wir haben einen Fachkräftemangel. Da darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass wir da über lauter Hochschulabsolventen reden. Nein, nein, wir brauchen auch Leute, die einfach was machen.
Ja, ja.
Aber was wir blocken, ist ja Armutsmigration. Und diese Armutsmigration ist eben durchaus nicht immer kompatibel mit dem Fachkräftebedarf. Also wenn wir das aus einer wirtschaftspolitischen Sicht, da gibt es ja auch eine humanitäre Sicht. Wir sind eine C-Partei, die will ich überhaupt nicht kleinreden. Ja? Aber man kann jetzt nicht einfach sagen, Migration ist Migration und die löst das Problem. Das ist nicht der Fall. Und zweitens.
Aber kann ein Faktor sein, oder?
Ohne Arbeitsmigration werden wir gar nicht auskommen.
Ganz genau.
Das ist völlig klar, da müssen wir nicht lange drüber reden. Aber die, wir müssen das auch so machen, dass wir die Gesellschaft zusammenhalten. Also der Brexit ist eben vor allen Dingen deswegen passiert, weil es eine Ausländerfeindlichkeit in England gibt und der Front National ist in Frankreich so stark, weil es eben Ausländerfeindlichkeit gibt. Auch das ist eine Transformation und auch dabei muss man die Gesellschaft zusammenhalten. Sonst haben wir irgendwann mal auch hier 40% AfD und das, glaube ich, will niemand.
Nein.
Hochspannend, Thomas. Im Hinblick auf die Zeit müssen wir zum Ende kommen. Ich weiß, du musst zurück in den Wahlkampf. Jetzt haben wir noch eine.
Ich möchte auch diese Zuhörer davon überzeugen, am Sonntag unbedingt CDU zu wählen. Also wenn ich
das also, das ist ja noch Zeit.
Es ist ja noch Zeit, sich zu entscheiden. Ne? So sieht's aus.
Wir stehen nicht so gut da, wie wir sollten. Das ist so. Aber ich kann nur sagen, mit dem Umverteilungsprogramm, das sich da SPD und Grüne ausgedacht haben, wird es das Gegenteil von einer Stärkung der deutschen Wirtschaft geben. Und eine schwache Wirtschaft ist nicht nur ein soziales Problem, sondern wird gerade im Klimawandel das Gegenteil von hilfreich sein. Und insofern kann ich nur sagen, Leute, überlegt euch gut, ob ihr wirklich wollt, dass die SPD stärkste Partei wird.
Eine Message nochmal am Schluss hier. Und klar, die CDU steht natürlich strategisch für starke Wirtschaft, aber natürlich auch im Hinblick, ich habe es verstanden, auf die Klimakrise, Entbürokratisierung, hat damit nicht dringend zu tun, aber wahrscheinlich auch Bildung, Innovationsthemen, zu denen wir heute gar nicht mehr richtig gekommen sind. Das machen wir noch irgendwann mal im Januar, Thomas, wenn du dann wieder im Bundestag sitzt. Und dann fragen wir dich nochmal über einen Podcast zum Thema Neustart. Genau, aber jetzt vielleicht zum Abschied doch nochmal die Frage, wie sähen denn deine ersten 100 Tage aus? Jetzt nehmen wir an, die CDU ist stärkste Partei geworden. Kurz nochmal Wrap-up, erste 100 Tage, was wirst du, was werdet ihr sofort anstoßen?
Ja, die ersten 100 Tage sind deswegen die wichtigsten Tage, weil da die Koalitionsverhandlungen stattfinden.
Das auch, genau.
Und die werden auch 100 Tage brauchen, so ungefähr.
Und, mindestens wahrscheinlich, ne? Je nachdem, was da rauskommt.
Wenn wir mitregieren, dann denke ich, dass ich auch Teil des Verhandlungsteams bin, war ich bei den letzten Mal ja auch. Und das möchte ich auch unbedingt. Das, ehrlich gesagt, sind die wichtigsten 100 Tage in der ganzen Legislaturperiode, weil da die Weichen gestellt werden. Wenn wir nicht zu einer anderen Form der Zusammenarbeit, wenn wir nicht zu einer anderen Organisationsform der Bundesregierung kommen, dann werden wir das über die 4 Jahre auch nicht schaffen. Deswegen ist sozusagen für mich das total Zentrale, dass wir diesen Bereich gut verhandeln und dann auch den Bereich Energiewende gut verhandeln. Und für mich ist eine komische Zeit. Also wir haben heute Donnerstag vor dem Wahltag. Und wenn das Wahlergebnis gut ausgeht, dann habe ich einen ganz vollen Herbst.
Ja.
Wenn das Wahlergebnis schlecht aus unserer Sicht ausgeht, dann kann ich zugucken und meine Frau fragt immer, ob wir den Herbstferien jetzt auch mal wegfahren können nach dem langen Wahlkampf und ich kann ihr keine Antwort geben und sagen, Montag kann ich es dir sagen. Also das ist auch persönlich komisch.
Klar, ja, spannend.
Also wenn ich nicht in Koalitionsverhandlungen sitze, dann tröste ich mich mit einer schönen Reise mit meiner Familie.
Und, oder heuerst bei einer großen globalen Bank an, wer weiß. Ne?
Das kann ich
nicht. War ein Witz.
Ich bin ja wahrscheinlich dann noch Mitglied des Deutschen Bundestages, ich das sowieso. Und genau. Mein Ziel ist auch nicht, Mitarbeiter einer Bank zu werden. Das werde ich in diesem
Leben. Das war jetzt auch wirklich ein Joke im Hinblick auf das, was du erzählt hast, was ich natürlich absolut auch immer wieder höre. USA, anderes System. Tausend Dank, Thomas.
Danke dir.
Von unserer Seite, dass du dir mitten in der heißesten, wichtigsten Phase des Wahlkampfes noch Zeit genommen hast. Wir haben jetzt nochmal den Blick der CDU von Thomas Heilmann hier auf die Dinge gehört. Wirklich, wir wissen das sehr zu schätzen und laden dich gerne nochmal ein zum Thema Neustart.
Ich freue mich auf die Fortsetzung. Vielen Dank.
Danke dir.
Tschüss. Vielen Dank, Thomas, und alles Gute für den Endspurt.
Alles Danke. Gute.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und der Transformation Universe gefällt euch generell und ihr leitet ihn weiter und teilt ihn in Social Media an eure Freunde und Verwandten.
Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns über jedes Review, über jeden Like auf den gängigsten Podcast-Plattformen. Ladet eure Kollegen ein, die das vielleicht auch spannend finden könnte. Und gerne auch eure Tanten und Onkel in Oberammergau und Unterammergau. Wir freuen uns, über jeden zu hören.
Niederammergau natürlich. Also, wir sagen bye.
Danke, bis zur nächsten Episode.